Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Oha, jetzt ist fast das ganze Haus platt.
Wenn man das noch benutzen kann, warum soll man das dann abreißen? Das kostet ja unglaublich viel Geld und Ressourcen.
Die Nachfrage nach Abriss ist ungehalten. Also wir reißen fleißig weiter ab und merken eigentlich nichts davon, dass diese Diskussionen im Gange sind.
Es ist ein sehr großer Anteil an unserem Problem, an unserem Klimaproblem, was wir gerade haben. Und deswegen ist es auch so dringlich, an unserer Art des Bauens etwas zu ändern.
700.000 Wohnungen fehlen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag von Mieterbund und Baugewerkschaft. Aber Bauen ist schlecht fürs Klima. Denn fast 40% der Treibhausgase, die wir weltweit ausstoßen, gehen nach einem UNO-Bericht auf Gebäude zurück. Fürs Heizen, aber ein großer Teil auch fürs Bauen. Gleichzeitig werden laut Statistischem Bundesamt jeden Tag fast 40 Gebäude abgerissen. Mittlerweile fordern sogar viele derjenigen, die die Häuser bauen, nämlich die Architekten, hört auf mit dem Abreißen und Neubauen. Aber ist das wirklich so einfach? Abreißen oder stehen lassen? Dieser Frage gehe ich in diesem Wochenendjournal nach. Am Mikrofon begrüßt sie Lisa Rauschenberger. Ein Wohnhaus in einem ruhigen Viertel von Münster, 2,5 Stockwerke, schön großer Garten. Das war mal ein Wohnhaus, besser gesagt. Von vorne sieht es noch ganz intakt aus, aber von hinten sieht man, die Fassade ist offen und es wird gerade abgerissen. Die Firma Seggewiss ist darauf spezialisiert, Gebäude abzureißen, abzubrechen, sagen die Profis, oder Herr Bussmann?
Ja, genau. Rückbau.
Uwe Bussmann ist der Bauleiter dieser Baustelle und er macht im Prinzip fast nichts anderes als Gewerbeeinheiten oder Wohnhäuser mit abzureißen.
Der Bagger hat das Haus jetzt von hinten geöffnet, um die anstehenden Betondecken sauber zu zerschneiden und um überall vernünftig Holz und so weiter abgreifen zu können.
Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit auf den Bagger zu steigen, zu Baggerführer Matthias Seckbert. Sie haben jetzt hier gerade so ein neues Werkzeug an Ihren Bagger dran gemacht. Was ist das?
Betonschere.
Eine Betonschere, was macht die?
Die ist dafür da, um etwas dickere Betonteile zu zerkneifen quasi, oder vorsichtig zu kneifen.
Mit der Betonschere greift Matthias Seckbert jetzt eine Decke, das ist die Decke des Erdgeschosses. Das muss man sich vorstellen, wirklich wie so eine Zange, die schneidet da durch die Decke, als wäre es Messer durch den Butter. Oha, und jetzt ist da richtig viel runtergekommen. Okay, das war ein großer Wumms.
Ja.
Okay, soll ich wieder runter? So, jetzt stehe ich wieder unten bei Bauleiter Uwe Bussmann. Ich will von ihm wissen, wie lange es dauert, so ein Wohnhaus abzureißen.
Maximal 3 Tage.
Dieses Haus ist noch nicht wahnsinnig alt, so aus den 50er Jahren ungefähr.
Ja, aus der Nachkriegszeit, würde ich sagen, ja.
Was wissen Sie, warum dieses Haus abgebrochen wird? Also es ist ja jetzt nicht kaputt oder so.
Nein, das Grundstück ist neu überplant worden von einem Auftraggeber von uns und das Haus an sich lohnt sich nicht mehr, neu aufzubauen oder zu renovieren.
Das heißt, es wird abgerissen, damit hier was Neues hingebaut werden kann?
Ja, genau, hier werden Eigentumswohnungen entstehen.
Sind es häufig Gründe, dass Wohnhäuser abgebrochen werden, weil man sagt, man möchte was Neues bauen, wo dann auch quasi mehr Wohnfläche entsteht?
Ja, die Nachverdichtung spielt ja hier in Münster eine große Rolle und wir haben das ganz oft, dass kleine Häuser auf großen Grundstücken stehen und dann kommen wir natürlich zum Einsatz, um dann halt für unsere Kunden dann Platz zu schaffen für neuen Wohnraum.
Es ist ja auch ein recht großes Grundstück hier, ne?
Ja, es sind so circa 1500 Quadratmeter Grundstück und der Anfang des Grundstücks ist halt nur mit 200 Quadratmeter bebaut. Ist natürlich nicht lukrativ. Der schält jetzt gerade den Klinker ab, weil wir einen Anbau haben. Und hinter dem Anbau ist so ein Zentimeter starke Styropordämmung.
Das heißt, er nimmt jetzt ganz vorsichtig hier mit seinem Greifer den Klinker, ja, genau, schmeißt den quasi sonst runter.
Sonst würde sich das Styropor mit dem Bau schon durchmischen und das wollen wir alle nicht.
Also Sie müssen schon beim Abbruch total darauf achten, dass alles sorgfältig getrennt wird.
Ja, auf jeden Fall. Der Bauschutt muss richtig schön sauber sein.
Was kommt denn alles so für Abfall aus so einem Wohnhaus raus? Was ist denn das meiste, was da anfällt?
Das meiste ist erstmal der Bauschutt. Steine, Beton, Ziegel, genau. Das lagern wir unten im Keller. Wir reißen ja von oben nach unten ab.
Und dann sehen wir hier noch zwei Container. Da wird auch noch was gelagert. Der eine ist für Holz. Da hat der Bagger gerade mit dem Greifer so eine große Holzlatte aus dem Dachstuhl reingeschmissen. Und der andere, wofür ist der?
Der ist für Baustellenrestabfälle. Baustellenrestabfälle sind Abfälle für die thermische Verwertung, die man nicht wiederverwerten kann. Wir haben zum Beispiel in so einem Haus Fußbodenbeläge, Teppichböden, Kunststoffrollladen, dann haben wir Kunststofffenster und so weiter. Alles das, was man nicht wiederverwerten kann. Das geht alles in die thermische Verwertung.
Das heißt, was heißt thermische Verwertung?
Eher bekannt unter Müllverbrennungsanlagen.
Beim Abreißen fallen riesige Mengen Müll an. Mehr als die Hälfte des Abfalls, der in Deutschland jedes Jahr entsteht, stammt laut Statistischem Bundesamt aus dem Bausektor. Aber große Teile davon können wiederverwendet werden. Von diesem Wohnhaus ungefähr 80%, schätzt Bauleiter Uwe Bussmann. Das will ich mir genauer anschauen. Zusammen mit Uwe Bussmann mache ich mich auf den Weg zum Entsorgungszentrum der Firma Garmann Overhaus in Münster.
Bei mir ist Christoph Greitens von Garmann Overhaus. Was passiert denn hier zum Beispiel mit Bauschutt aus einem Haus, was abgerissen wurde?
Nachdem der Bauschutt bei uns angeliefert wurde, wird er einer sogenannten Brechanlage zugeführt.
Sehen wir die da vorne auch? Ist es die?
Die sehen wir da vorne. Das ist die erste Anlage, die gerade mit einem Radlader beschickt wird.
Ja.
Dort wird der Bauschutt mit einem sogenannten Backenbrecher, das sind zwei Backen, die zusammengedrückt werden, wird der Bauschutt zerkleinert und wird zu einer Körnung hergestellt, die wir vorher bestimmen können.
Das heißt, letztlich aus Bauschutt, der hier zum Beispiel von einem Haus, was abgebrochen wurde, angeliefert wird, wird so eine Art Schotter.
Genau, so kann man das sagen. Schotter für unterschiedlichste Anwendungen, Straßenbau, Erdbau und so weiter.
Es kritisieren ja aber auch immer wieder Leute, dass sozusagen oft eine minderwertige Verwertung stattfindet, dass eben zu wenig noch Häuser aus Recyclingbeton gebaut werden, sondern dass es einfach ganz oft in die Straße gekippt wird letztlich. Können Sie das nachvollziehen?
Kann ich so nicht nachvollziehen, denn auch der Einsatz im Straßenbau fördert ja das Recycling und fördert den Gedanken, Primärmaterial einzusparen. Und dazu tragen wir bei.
Herr Bussmann, wenn Deutschland klimaneutral werden will, dann müssen auch die Emissionen im Bausektor ganz schön runter. Und viele Fachleute sagen jetzt, es sollte weniger abgerissen werden und mehr umgebaut werden, weil eben jeder Abriss auch viele Emissionen bedeutet. Merken Sie diese Diskussion schon irgendwie bei Ihren Auftraggebern?
Nein, überhaupt nicht. Die Nachfrage nach Abriss ist ungehalten. Also wir reißen fleißig weiter ab und merken eigentlich nichts davon, dass diese Diskussionen im Gange sind.
Wie erklären Sie sich das?
Bei einem Umbau habe ich immer nicht kalkulierbare Kosten und habe irgendwelche Kosten fallen. Und beim Neubau weiß ich vorher schon genau, wie teuer das wird. Und bei einem Neubau habe ich halt Neubau und habe nicht ein altes Grundgestell da.
Und das ist einfach deutlich attraktiver für die Bauherren?
Für die Bauherren und für uns auch.
Also Sie haben keine Sorge, dass Ihre Branche in ein paar Jahren weniger Aufträge oder keine Aufträge mehr kriegt, dass Sie sich eine andere Beschäftigung suchen müssen?
Nein, auf keinen Fall. Abgerissen wird immer.
Wir befinden uns auf der Rohbaubaustelle. Das heißt, im Moment wird betoniert. Der Keller ist schon fertig, wie uns der Bauleiter gerade eben erläutert hat. Und jetzt werden quasi die Erdgeschosswände gestellt. Das ist ein massiver Betonbau und man sieht hier überall die Stahlbewehrung schon aus den Platten und Decken herausschauen, die dann eben zum Betonieren der Wände des Erdgeschosses verwendet werden. Man sieht auch schon den Aufzugsschacht, der dort in der Mitte gebaut wird. Und man sieht hier an diesen Wänden, die hier aufgestellt werden, dass das die Schalung ist, die eben für den Rohbau verwendet wird.
Im Kölner Stadtteil Raderberg wird ein Mehrparteienhaus gebaut. Und bei mir ist Ranghild Klusmann. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Bundes Deutscher Architekten in Nordrhein-Westfalen. Frau Klusmann, Sie haben jetzt mit diesem konkreten Bauvorhaben nichts zu tun, das muss man dazu sagen, beruflich. Aber wir sind hier, weil wir mal ein bisschen darüber sprechen wollen, warum eigentlich beim Bauen so viele Treibhausgasemissionen freigesetzt werden.
Zum Bauen gehört eben nicht nur das, was wir jetzt hier auf der Baustelle sehen, sondern das Bauen fängt damit an, dass Rohstoffe gewonnen, transportiert werden müssen, weiterverarbeitet werden müssen zu Baustoffen. Diese Baustoffe auf die Baustelle transportiert werden, wir dann das Gebäude errichten und selbst wenn das Gebäude dann gebaut ist, weitere Emissionen anfallen durch Modernisierung, Umbauten, Instandhaltung bis hin auch, dass eben eine Menge Treibhausgasemissionen anfallen, wenn wir dieses Gebäude wieder abbrechen oder zurückbauen und entsorgen müssen. Das heißt, es ist ein sehr großer Anteil an unserem Problem, an unserem Klimaproblem, was wir gerade haben. Und deswegen ist es auch so dringlich, an unserer Art des Bauens etwas zu ändern.
Wenn dieses Wohnhaus in einigen Monaten fertig sein wird, werden also schon jede Menge Emissionen in die Luft gepustet worden sein. Nur für den Bau. Fachleute sprechen auch von der grauen Energie. Das ist die Energie, die aufgewendet werden muss, um ein Gebäude überhaupt zu errichten, bevor es genutzt und beheizt wird. Hier auf der Baustelle sind die Bauarbeiter gerade dabei, die Schalung zu bauen, die Gussform, in die später der Beton gefüllt wird. Beton ist ein wahnsinnig praktischer Baustoff. Billig, leicht zu formen, haltbar. Aber seine Klimabilanz ist schlecht.
Ja, beim Beton ist ein ganz wesentlicher Aspekt die Zementherstellung. Wir brauchen den Zement quasi als Bindemittel oder Kleber für den Beton, wenn man das mal so einfach runterbrechen will. Und die Herstellung von Zement ist wahnsinnig energieintensiv. Jede 10. Tonne CO2, die wir emittieren, ist auf Zement zurückzuführen.
Sie gehören zu den Unterstützern und Unterstützerinnen eines Abrissmoratoriums. Da haben Architektinnen und Architekten einen offenen Brief geschrieben an Bundesbauministerin Clara Geiwitz und die fordern eben vorerst keine Gebäude mehr abzureißen und neu zu bauen, sondern lieber umzubauen. Also Gebäude, die schon da sind, zu benutzen quasi. Ist es denn so, dass Umbau tatsächlich so viel klimaschonender ist als Abriss und Neubau?
Ja, wir sagen, dass in den bestehenden Gebäuden eben diese graue Energie eigentlich schon enthalten ist. Das heißt, dieser große Energieaufwand und dieser große CO2-Ausstoß gerade für einen Rohbau, für einen Betonbau, für einen CO2-intensiven Bau, der ist ja schon passiert. Und selbst wenn wir ein bestehendes Gebäude umbauen oder umnutzen oder auch erweitern, ist das eben deutlich weniger klimaschädlich als ein Neubau. Trotzdem können wir natürlich auch nicht alle Neubauten verhindern oder durch Bestandsbauten, Umbauten ersetzen. Es wird weiter einen Neubau geben, aber er muss sich eben deutlich, deutlich reduzieren. Und wir glauben, dass es viel mehr Bestandsgebäude gibt, die man auch umbauen könnte, anstatt sie abzureißen.
Und es ist ja auch so, heutzutage, wenn man ein Gebäude abreißen will, braucht man dafür keine Genehmigung. Wenn man ein Gebäude umbauen will, aber schon. Wäre das auch ein Schlüssel, politisch da mehr Druck zu machen, quasi weniger Gebäude abzureißen?
Genau, wir sind der Meinung, dass eigentlich der Abriss eines Gebäudes heutzutage sehr gut begründet werden muss. Also es gibt natürlich Gründe, ein Gebäude abzureißen, aber man muss sich ganz genau überlegen, ob das, was ich auf einem Grundstück erzielen will, an Wohnfläche oder an Nutzfläche, nicht auch mit dem Bestand zu erzielen ist. Und eigentlich fordern wir, dass eben ein Abriss nicht einfach durchgeführt werden kann, sondern dass der eben sehr genau betrachtet wird und einer Genehmigung bedarf im Einzelfall, wenn die Begründung wirklich so gut ist, dass an der Stelle neu gebaut werden muss.
Hier entsteht ein modernes Niedrigenergiehaus, gut gedämmt und sparsam zu beheizen. Alle neu gebauten Häuser in Deutschland müssen strenge Vorgaben beim Energieverbrauch einhalten. Ich frage mich, wenn man einen schlecht gedämmten Altbau abreißt und durch einen modernen Neubau ersetzt, ist das dann nicht unterm Strich ökologischer?
Natürlich hat der Neubau den Vorteil, dass wir eben quasi in der Nutzung kaum Energie mehr investieren müssen. Aber trotzdem ist eben das Gebäude, das Errichten des Gebäudes so CO2-intensiv, dass es eben in der Regel trotzdem deutlich mehr Treibhausgasemissionen verursacht als ein bestehendes Gebäude, was ertüchtigt wird, gedämmt oder umgebaut wird.
Wir stehen hier auf der Galerie eines Wohngebäudes. Wir schauen in das Atrium hinunter, ein Wohngebäude mitten in der Innenstadt von Lemgo. Und das Besondere an diesem Gebäude ist, dass es ursprünglich mal eine Sparkasse war. Und der Innenhof, in dem wir uns hier befinden, mit sehr viel Grün und kleinen Balkonen, Sitzplätzen, sehr ruhigen Sitzplätzen, das war ursprünglich mal die Kassenhalle der in den 60er Jahren erbauten Sparkasse.
Hier haben die Menschen an Schaltern ihre Ersparnisse eingezahlt oder Geld abgehoben. Schwer vorstellbar. Wenn ich den Kopf nach oben drehe, sehe ich den blauen Himmel. Ich bin hier mit dem Architekten Reinhard Schwakenberg. Der hat die Sparkasse im westfälischen Lemgo vor 8 Jahren zu einem Wohnhaus mit 12 Wohnungen umgebaut. Ich möchte von ihm wissen, wie es klappen kann, ein Gebäude so umfassend umzubauen. Als er damals den Auftrag bekommen hat, erzählt Reinhard Schwakenberg, musste er erst mal schlucken.
Der erste Impuls war, das ist eine echte Herausforderung mit dem großen quadratischen Grundriss. Wie schaffe ich es, hier Wohnungen reinzubauen?
Warum war es so schwer, etwas aus dieser Kassenhalle zu machen?
Die Schwierigkeit bestand darin, einfach eine Nutzung hier zu finden und Tageslicht reinzubringen. Und das haben wir eben gelöst, indem wir wirklich das komplette Dach herausgeschnitten haben, was eine logistische Herausforderung war. Das gebe ich gerne zu und das war auch schon eine recht aufwendige Geschichte. Aber es hat sich gelohnt. Die Wohnungen sind von Anfang an alle vermietet gewesen und es gab bis heute eigentlich kaum mal zwischendurch Leerstand. Also wenn mal jemand ausgezogen ist, waren die Wohnungen immer gleich wieder vermietet. Wir besuchen hier gleich eine Mieterin, ja, die uns freundlicherweise in ihre Wohnung bringt. Die zieht jetzt aus, weil die Wohnung zu groß geworden ist. Ihr Mann ist verstorben. Aber sie bleibt hier in diesem Gebäude wohnen. Sie bezieht eine kleinere Wohnung, die gerade frei geworden ist. Und sie fühlt sich hier wohl und bleibt hier.
Ja, dann würde ich sagen,
wollen Sie mir einmal Ihre Wohnung zeigen?
Soll ich Ihnen zeigen?
Gerne.
Ja, okay, dann muss ich mein Herd wieder ausmachen. Mhm. Ja. Und dieses hier ist mein Schlaf, dieses hier ist das Gästebad.
Die 85 Jahre alte Mieterin wohnt auf 155 Quadratmetern. Dafür bezahlt sie rund 1.900 Euro warm. Die Ausstattung ist modern und hochwertig. Es sieht so aus, als könnte man hier sehr angenehm wohnen.
Ah, sieht aus, als wenn einer umzieht.
Also hier sind wir im Wohnzimmer, das ist ein ganz großer und heller Raum.
Ja, Licht durchflutet.
Wie ist es denn so, in der alten Sparkasse zu wohnen?
Ja, ach, damit hat man nicht mehr viel zu tun. Ich meine, ich weiß noch genau, da unten der Schalterraum und wenn sie dahinter und wenn man was Wichtiges hatte, dann ging man zu Gaulke oder...
Der Sparkassendirektor war das?
Direktor. Und es ist also wirklich meiner Meinung nach, ich könnte mir keine schönere Wohnung in Lemgo vorstellen, so im Stadtkern.
Gut. gut, ich danke Ihnen. Ja. Ganz schön haben Sie es hier.
Ja, das finde ich auch. Darum bleibe ich auch gerne hier.
Ja, das verstehe
zumindest
ich.
Zumindest im Umfeld. Ja,
schöne Wohnung ist das da unten.
Ja.
Gut.
Schönes Wochenende.
So, ja.
Und Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.
Die Mieterin hat viel damit zu tun, ihren Umzug vorzubereiten. Darum lassen wir sie allein.
Aber das ist, wir kommen hier zu dem anderen Eingang.
Der Bauherr, wieso wollte er unbedingt diese Sparkasse umbauen? Man hätte ja auch einfach sagen können, ja, man reißt sie ab und macht was Neues hin. Ist vielleicht auch preiswerter.
Das haben andere vor ihm schon versucht. Er hatte das Gebäude nicht direkt von der Sparkasse erworben, sondern da gab es vorher andere Investoren, die so etwas vorhatten, daran aber gescheitert sind. Insbesondere auch an den Kosten etwas gescheitert sind, weil man muss sich vorstellen, dieses alte Gebäude besteht aus ca. 2000 Kubikmeter Stahlbeton. Wenn man das abreißt und entsorgt wegfährt, dann wäre man schon einen großen sechsstelligen Betrag erstmal losgeworden, nur um das Gebäude abzureißen, um dann wieder neu anzufangen aufzubauen. Und wir wollten ganz bewusst dieses alte Gebäude erhalten, diese super gute Bausubstanz nicht einfach zerstören, abreißen und neu bauen, sondern wir wollten diese Substanz erhalten. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, kriegt das noch einen ganz anderen Anstrich, weil gerade, wo wir heute sehr viel über Ressourcennutzung sprechen, das war damals noch gar nicht so, stand noch nicht so im Vordergrund, aber so im Nachhinein zeigt sich, wir haben genau das Richtige gemacht, wir haben Ressourcen geschont, denn gerade Beton ist sehr energieintensiv, es herzustellen, den Zement, und sehr energieintensiv, das Ganze nachher wieder zu beseitigen.
So, jetzt gehen wir in den Innenhof rein.
Wir sind jetzt im Erdgeschoss der alten Kassenhalle.
Woran liegt es, dass die Wohnungen jetzt nicht so günstig sind?
Sie haben die Wohnung eben gesehen. Der Standard hier ist ein ganz anderer Standard, als er in einer normalen Mietwohnung ist. Es gibt sehr aufwendig gestaltete Bäder. Wir haben einen Energiestandard für einen Altbau, wirklich im Niedrigenergiestandard auch hergestellt. Wir haben Lüftungsanlagen in den Wohnungen. Und das ist also schon insgesamt ein sehr, sehr hochwertiger Wohnstandard. Aber ich finde die gar nicht so wahnsinnig teuer, denn ich habe das jetzt noch nicht umgerechnet, aber ich glaube, es waren irgendwo um die 11, 12 Euro Kaltmiete, und das finde ich nicht viel. Das zahlt man für jede andere Mietwohnung hier in Lemgo auch mittlerweile im Neubaustandard. Ne?
Wie war das denn bei Ihnen? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Kreativität anders einsetzen müssen als Architekt, als wenn Sie etwas neu bauen und quasi komplett neu entwerfen?
Anders auf jeden Fall schon. Es ist was völlig Neues oder was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo auf der grünen Wiese was komplett Neues bauen kann. Vor allen Dingen gerade im Wohnungsbau ist es dann ja so, dass man doch mehr oder weniger immer auf Standardgrundrisse wieder kommt. Und hier ist wirklich mal eine absolut individuelle Wohnlandschaft entstanden mit individuellen Wohnungen. Als Neubauwohnung werden Sie dir nirgends finden. Das ist einfach was ganz Besonderes. Und das wissen die Leute auch zu schätzen, die hier wohnen.
Die Siedlung im Lippermannweg im Essener Stadtteil Karnap, ganz im Norden, ist eine ganz typische Bergarbeitersiedlung, gebaut in den 1930er Jahren. Die Häuser sind zweistöckig und zwischen den Häusern ist es sehr grün. Also es gibt große Gärten, Gemeinschaftsgärten und Grünstreifen. Die Häuser stehen hier in dieser Siedlung in so einem U Und es ist sehr ruhig hier. Man sieht wenige Leute auf der Straße. Ganz selten kommt mal jemand hier vorbei. Was daran liegen könnte, dass viele der Mieter in diesen Mietshäusern schon ausgezogen sind. Denn diese Siedlung, die soll abgerissen werden in 2 Jahren. Die Wohnungsgesellschaft Viva West will alle dieser 23 Mehrparteienhäuser abreißen und neu bauen.
Hallo, guten Tag.
Ich habe Glück. Eine Mieterin ist zu Hause und will mit mir sprechen. Sie ist 56 Jahre alt und wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung.
Ich bin im Juni 2018 hier eingezogen. Und seitdem war ich eigentlich immer zufrieden mit der Wohnung. Bis auf da manche Kleinigkeiten, die mit der Viva West halt Probleme gab, aber das wurde ja dann hinterher auch alles behoben.
Und jetzt soll die Siedlung in 2 Jahren abgerissen werden. Wie finden Sie das? Können Sie das nachvollziehen?
Also nachvollziehen kann ich es irgendwo schon, weil die Bauten sind sehr alt. Das sieht man auch an den ganzen Leitungen, die hier liegen. Auch zum Beispiel an den Absperrhähnen. Aber so richtig nachvollziehen irgendwie nicht, weil alles, was hier lebt oder auch jetzt mittlerweile hier gelebt hat, wären ja alle gerne hier geblieben, weil hier ist schön, hier ist ruhig, es ist eigentlich okay hier.
Wie war denn so das Nachbarschaftsverhältnis? Hatte man viel miteinander zu tun?
Ja, so mit dem einen oder anderen schon. Da hatten wir zusammen im Garten gesessen, gegrillt, Spaß gehabt. Und das zerbricht natürlich jetzt alles, ne? Weil die werden überall in Essen verteilt, verstreut. Und da bleibt der Kontakt halt nicht mehr dann.
Und die Viva West hat Ihnen eine neue Wohnung angeboten tatsächlich?
Ja, ich habe eine neue Wohnung von Viva West bekommen. Hoffe, dass es da in der Wohnung auch viel besser ist, weil der Bau ist neuer. Ja, und dann mal schauen, wie es wird.
Wird denn dann die Miete für Sie teurer werden in der neuen Wohnung?
Nein, tatsächlich nicht. Die wird sogar günstiger als hier.
Also letztlich für Sie ist das dann alles keine schlimme Sache, dass diese Siedlung abgerissen wird. Für Sie, Sie gehen da ganz gut raus, höre ich da.
Also so wie ich ja gerade schon sagte, ich gehe eigentlich ganz gut raus, aber traurig ist es schon. Weil wie gesagt, das Nachbarschaftsverhältnis war immer super.
Zurück auf der Straße komme ich ins Gespräch mit anderen Bewohnern der Siedlung. Ein alter Mann auf einem Fahrrad wohnt seit 20 Jahren im Lippermannweg. Er ist traurig, hier wegziehen zu müssen. Eine Frau, die gerade ihre Haustür aufschließt, ist sogar in der Siedlung aufgewachsen. Auch sie will nicht weg. Viele der Mieter wohnen seit Jahrzehnten hier, erzählt sie. Wenn mal jemand auszog oder starb, waren die Wohnungen schnell wieder neu vermietet. Aber ins Mikro wollen mir beide nichts sagen. Ich frage mich, was bringt das dem Wohnungsunternehmen Viva West, eine ganze Siedlung mit 98 gut vermieteten Wohnungen abzureißen?
Hallo, guten Tag. Schön, dass es geklappt hat, dass Sie hergekommen sind.
Ja,
super. Gregor Bolt, Sie sind Pressesprecher der Viva West. Wieso müssen denn diese 23 Häuser in dieser Siedlung abgerissen werden?
Also grundsätzlich vielleicht mal, so ein Abbruch ist für uns nichts, was wir einfach mal so mit einem Federstrich beschließen, sondern das ist etwas, was immer Ergebnis ist von regelmäßigen Begutachtungen unserer Quartiere, sei es jetzt in Essen oder im Rest von Nordrhein-Westfalen, wo wir halt schauen, sind das Gebäude, die wir eben langfristig gut vermieten können, wo wir den Mietern eben den Anspruch, den sie haben, halt auch letztendlich geben können. Und bei dem Quartier hier am Lippermannweg in Essen ist man einfach zu dem Schluss gekommen, dass man aufgrund der baulichen Substanz der 90 Jahre alten Häuser, dass hier eine Modernisierung nicht mehr wirtschaftlich durchzuführen ist. Wirtschaftlich heißt eben sowohl für uns als am Ende eben auch für die Mieterinnen und Mieter.
Was genau meinen Sie mit baulicher Substanz?
An vielen Fassaden sind im Prinzip Risse zu sehen, die letztendlich ursächlich dadurch entstanden sind, dass hier natürlich sehr viel Bergbau betrieben worden ist. Auf der einen Seite sind es eben diese Setzrisse, aber es sind eben auch zum Teil Schiefstellungen der Häuser. Und da kann man noch so modernisieren. Man wird das eben durch eine Modernisierung nicht mehr beheben können. Das ist natürlich auch etwas, was dann auch den Wert und die nachhaltige Vermietung dieser Gebäude absolut in Frage stellt.
Ja, wir haben ja die Möglichkeit, uns auch eine Wohnung von drinnen anzusehen, damit Sie mir auch die Grundrisse noch mal genauer erläutern können. Wollen wir mal reingehen?
Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt ein bisschen was vom Hausmeister hier.
Aha, ja. Ein dicker Umschlag mit Schlüsseln.
Ja.
So, jetzt betreten wir eine Wohnung. Die Mieter und Mieterinnen hier sind schon ausgezogen.
Genau.
Wir sind jetzt hier durch so eine schmale Diele gekommen und stehen jetzt hier. Das wäre wahrscheinlich das Esszimmer oder das Wohnzimmer, vermute ich mal, ne?
Richtig. Also das wäre jetzt hier tatsächlich das Wohnzimmer und wir sprechen in der Wohnungswirtschaft dann von einem sogenannten gefangenen Raum, der letztendlich hier so in einer Ecke gedrängt, nur noch ins Badezimmer oder ins Schlafzimmer oder in die kleine Küche verlassen werden kann. Der Grundriss ist eben auch recht klein. Wir haben hier, glaube ich, rund 40 Quadratmeter Wohnraum. Das ist letztendlich, wenn wir uns den Wohnungsmix ansehen, den wir versuchen zu erreichen bei allen Quartiersentwicklungen, eben eine sehr, sehr kleine Größe.
Sind denn die Wohnungen alle so klein in dieser Siedlung?
Wir haben ja Wohnungen zwischen 30 und 50 Quadratmetern, sodass letztendlich keine dieser Wohnungen auch nur irgendwie den Ansprüchen und den Bedürfnissen von Familien gerecht wird.
Andererseits, es ist ein helles Zimmer, ne? Ein großes Fenster, geht nach hinten raus. Man sieht hier so eine kleine Gartensiedlung oder sowas. Wollen wir da ins andere Zimmer gehen? So, das wäre dann wahrscheinlich das Schlafzimmer. Ah ja, hier hängt auch noch so eine typische Schlafzimmerbeleuchtung.
Ja, genau, das wird das Schlafzimmer gewesen sein. Das sieht so ein bisschen hier aus, als ob hier das Bett gestanden hat.
Hier wahrscheinlich ein Schrank. Die Wohnungen waren ja hier aber sehr günstig. Wie viel haben die Mieter hier pro Quadratmeter bezahlt?
Im Schnitt haben die Mieter hier 5,32 Euro bezahlt.
Und für Sie als Wohnungsunternehmen, sag ich mal, ist es ja auch ganz vorteilhaft, abzureißen und neu zu bauen. Denn Neubau kann man so teuer vermieten, wie man will. Da ist man nicht an irgendwelche Bestandsmieten oder Mietspiegel gebunden.
Wir richten uns natürlich an den Mietspiegel. Letztendlich haben wir nichts davon, wenn wir in Essen-Karnab Wohnungen hinstellen würden für
12 Euro.
Ja, und müssen halt schon schauen, dass wir marktgerecht bauen, sodass wir halt klar haben, dass wir in Essen vielleicht jetzt nicht die Mieten nehmen, die wir im Kölner Süden zum Beispiel nehmen würden.
Also Luxuswohnen wird das hier nicht?
Nein. Ja. Nein, es wird natürlich moderner Wohnraum, ja, aber es ist alles andere dann als Luxuswohnen.
Einige der Mieter und Mieterinnen hier im Lippermannweg haben sich beraten lassen, ob sie sich wehren können gegen diesen Abriss. Und ich bin jetzt verabredet mit Siv Mamitsch von der Mietergemeinschaft in Essen. Können Sie das nachvollziehen, warum Viva West diese Siedlung hier abreißen will?
So richtig nachvollziehen, aus unserer Sicht zumindest erstmal nicht. Wir waren auch in den Häusern drin, haben uns einige Wohnungen angeguckt und sind eigentlich der Meinung, dass die Bausubstanz nicht so schlecht ist, wie sie von Viva West dargestellt wird.
Was glauben Sie denn, was könnte denn sonst Grund sein für die Viva West, so eine ganze Siedlung abzureißen? Ist ja auch mit einem großen Aufwand verbunden, muss man sagen.
Sicher wird das mit einem Aufwand verbunden sein. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Zielgruppe, also die zukünftigen Mieterinnen und Mieter, offenbar andere sein sollen, zumindest finanzkräftiger.
Die Viva West sagt ja auch, dass die Grundrisse überhaupt nicht mehr modern sind. Es sind halt maximal 50 Quadratmeter Wohnungen. Und es gibt eben in Essen eine große Nachfrage nach Wohnungen, in denen auch Familien Platz haben.
Das ist so. Es gibt einen großen Bedarf für Familienwohnen, aber da werden die einen Bedarfe gegen die anderen ausgespielt. Wir haben vor allem riesigen Wohnungsmangel für Einpersonenhaushalte in Essen, insbesondere im Bereich des bezahlbaren Wohnens. Und genau das wird hier dann eben weggenommen.
Sie wollten mir was zeigen. Es gibt nämlich ganz hier um die Ecke eine andere Siedlung, ebenfalls von der Viva West. Und da ist man einen anderen Weg gegangen als hier.
Genau. Sollen wir da hingehen?
Ja, gerne.
Ja. So, also eigentlich gehört schon die Querstraße, der Osterbruch, sowohl die Seite, die an den Lippermannweg grenzt, als auch die gegenüberliegende Seite zur Siedlung dazu. Das sieht man auch von der Bauart her, die sind ziemlich baugleich. Die Häuser sind in etwa im selben Jahr gebaut worden und sind erst vor relativ kurzer Zeit saniert worden. Da sind Balkone angebaut worden, es ist die Außenfassade gedämmt worden und es sind überall auch neue Fenster, Rollläden und so weiter.
Also was Sie mir damit zeigen wollen ist, hier hat sich offenbar bei diesen Häusern die Viva West entschlossen, die nicht abzureißen, sondern eben großflächig zu sanieren.
Genau, das ist so. Und wir gehen davon aus, dass wenn sozusagen neu gebaut wird, selber im Lippermannweg, dass die Neubaumieten und die aber sanierten Häuser direkt angrenzend sich von der Miethöhe deutlich unterscheiden werden zukünftig.
Thank you.
darf ich Sie kurz was fragen? Ich interessiere mich für dieses Gebäude, vor dem wir hier gerade stehen, und würde gern wissen, wenn Sie es entscheiden dürften, würden Sie es abreißen oder stehen lassen?
Wenn man das noch benutzen kann, warum soll man das dann abreißen? Das kostet ja unglaublich viel Geld und Ressourcen.
Ich würde es auch stehen lassen. Also das macht ja auch Umweltverschmutzung, wenn man das abreißt und dann alles nochmal neu hinbaut.
Rein optisch gesehen würde ich es abreißen.
Warum gefällt es Ihnen nicht?
Weil es so alt aussieht, ne? So, weiß ich nicht. Ungemütlich, nicht schön.
Eine Schönheit ist das Gebäude wirklich nicht, vor dem wir hier stehen. Das ist ein Bürogebäude aus den 60er Jahren. Fast 50 Meter hoch und 12 Stockwerke hat es. So ein ganz typischer Riegel aus Beton und Stahl, viele kleine Fenster. Und hier im Juridikum im Frankfurter Stadtteil Bockenheim war seit Ende der 60er Jahre die juristische Fakultät der Goethe-Uni Frankfurt untergebracht. Jetzt momentan steht das Gebäude leer, denn es soll abgerissen werden. Und das ist überhaupt keine gute Idee, sagt die Architektin Astrid Wuttke aus Frankfurt, mit der ich hier bin. Wieso nicht, Frau Wuttke?
Wir meinen, dass man das Gebäude sehr gut weiterverwenden kann. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten und grundsätzlich eignet sich die Struktur, also auch die Raumhöhe, die wir hier haben, die unterschiedlichen Eingänge, die möglich sind, eignen sich sehr gut für eine Sanierung und eine Umnutzung.
Sind Sie auch aus Klimaschutzgründen für eine Umnutzung?
Ja, das natürlich auch. Also vielleicht nochmal, wir haben vor 10 Jahren in einem Wettbewerb schon vorgeschlagen, dass man das Gebäude stehen lassen sollte. Und das Thema graue Energie ist ja auch nicht neu. Und es ist eben interessant, dass diese Themen offensichtlich manchmal eine Weile brauchen, bis die dann so ankommen, also auch aus Grund dieser Not heraus, dass man auch jetzt merkt, wir müssen was tun, dass eben jetzt alle von grauer Energie reden. Und das ist natürlich auch ein Beitrag, den Rohbau stehen zu lassen und die im Rohbau sozusagen enthaltene graue Energie weiterhin zu nutzen. Ja.
Wollen wir mal in das Gebäude reingehen und Sie zeigen mir dann von drinnen, was Sie sich da ganz genau überlegt haben?
Ja, können wir gerne machen.
Der Herr Müller-Götz von der Uni Frankfurt, der lässt uns netterweise in das Gebäude rein und begleitet uns.
Seminar, wunderbarer Raum.
Wir betreten den Eingangsbereich. Außer uns sind noch Mitarbeiter einer Wachfirma da, die das leere Gebäude bewachen. Das Juridikum soll nicht abgerissen werden, weil es marode wäre, sondern um Platz zu machen für den Kulturcampus, der schon seit vielen Jahren von Stadt Frankfurt und Land Hessen geplant ist.
Ah doch, da sieht man, die Brandschutztür ist offen, das heißt, man sieht das gesamte Gebäude entlang. Wir sind jetzt im zweiten Geschoss des Juridikums, das ist ein Regelgeschoss. Also die Geschosse bis zum 10. Geschoss sehen mehr oder weniger gleich aus. Und das ist ein Mittelgang, von dem seitlich dann auf beiden Seiten Büroräume waren.
So, und Frau Wuttke, Sie wollen ja jetzt aus diesem Gebäude was komplett anderes machen. Was soll das denn mal sein?
Also wir meinen, dass man so ein Gebäude hier für kostengünstigen Wohnungsbau umnutzen könnte und da eben aber auch nicht diese, sagen wir mal, standardmäßigen 2-, 3-, 4 Zimmerwohnungen, sondern eben auch andere Typologien, gerade auch so studentisches Wohnen oder auch Wohnen für Alleinerziehende. Das sind eben nicht mehr diese klassischen Wohnungsgrundrisse, die da gebraucht werden. Und das wird in Frankfurt noch zu wenig angeboten.
Jetzt sehen wir hier die Decke, die abgehängte Decke, die ist teilweise offen. Also man kann hier auf die Rohre sehen, hier gucken Kabel raus. Es sieht schon ein bisschen aus wie eine Baustelle. Wenn ich mich jetzt hier so umgucke, sehe ich jetzt noch nicht unbedingt den Wohnraum, ja, die gemütliche.
Dass die Architekten haben, dass sie das nämlich genau können, dass sie sich Dinge vorstellen können, die andere dann noch nicht so sehen. Heißt aber, dass man im Falle einer Sanierung das auch hier alles zurückbauen würde. Man würde ja auch diese Rohrleitungen hier rausnehmen, da bleibt ja nichts da.
Auch die Fassade müsste komplett runter und ersetzt werden. Aber der Rohbau könnte stehen bleiben. Jede Menge Beton und Stahl, die weitergenutzt werden könnten.
Das Gebäude ist irgendwie gepflegt und gewartet worden. Bei vielen dieser Gebäuden gibt es Brandschutzprobleme, weswegen da irgendwann dann was gemacht werden muss. Das ist hier nicht der Fall.
Ist es möglich, aus so einem alten Gebäude ein neues Gebäude zu machen, was wirklich den kompletten modernen Anforderungen entspricht? Also Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung und so weiter und so weiter. Kriegt man das hin?
Man kriegt grundsätzlich immer alles hin. Es ist die Frage des Aufwands. Also wir haben hier in Deutschland sehr, sehr scharfe Regulierungen in allen möglichen Bereichen, die sich auch im Neubau teilweise widersprechen. Also das ist sozusagen unser tägliches Geschäft als Architekten, irgendwie zu versuchen, diese ganzen Anforderungen unter einen Hut zu bringen.
Und wenn man jetzt eben im Bestand arbeitet und das nicht ganz hundertprozentig erfüllen kann, aber doch deutlich viel besser dann rauskommt als das, was wir jetzt hier gerade so vor uns sehen, dann ist das ein sehr wünschenswerter Beitrag. Und das ist diese Diskussion, die im Moment ja auch stattfindet. Bundesbauministerin hat das ja auch mehrfach erklärt, dass man da hinkommen muss. Und jetzt wäre es halt nur einfach auch ganz schön, man würde mal an irgendeiner Stelle damit anfangen.
Aber die größte Hürde für den Erhalt des Juridikums ist der geplante Kulturcampus. Auf das alte Unigelände sollen die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und andere Kultureinrichtungen ziehen. Auch Wohnungen sollen gebaut werden. Das steht seit 13 Jahren fest. Dafür soll das Juridikum weg. Astrid Wuttke ist überzeugt, Kulturcampus und Juridikum hätten Platz auf dem Gelände, wenn man die Flächen anders verteilen würde. Um mir das von oben zu zeigen, steigen wir ins oberste Stockwerk des Juridikums.
Okay, also wir sind hier im 10. Stock des Juridikums und von hier hat man schon eine tolle Aussicht über ganz Frankfurt.
Ja. Ich muss mal kurz.
Wir sind gerade die Treppe gestiegen.
Ja, genau.
10 Stockwerke, weil der Aufzug schon nicht mehr geht.
Wir können mal kurz hier rübergehen, dann kann man das nämlich auch sehen. Weil hier gucken wir ja quasi auf dieses ganze Areal dann drauf. Ja, Sie haben hier gegenüber dieses Sozialzentrum, da ist glaube ich auch noch Mensa-Nutzung drin. Das zieht ja auch hier alles aus. In dem jetzigen Bebauungsplan ist an der Stelle ein kleines Wohngebäude vorgesehen. Das wäre natürlich dann nicht sinnvoll, sich diese Fläche mit so einem kleinen Wohngebäude zu blockieren, wenn ich perspektivisch sage, das kostengünstige Wohnen kommt zum Beispiel hier in diesem Gebäude unter.
Seit 10 Jahren wirbt Astrid Wuttke zusammen mit ihrem Architekturbüro Schneider und Schumacher dafür, das Juridikum stehen zu lassen. Lange schien das wenig aussichtsreich. Bis jetzt. Denn die Stimmung in der Stadtgesellschaft scheint zu kippen. Das will ich genauer wissen von einem, der auch schon lange für das Juridikum kämpft. Ich überquere den alten Campus. Im Studierendenhaus hat die Initiative Offenes Haus der Kulturen ihren Sitz.
Ich bin auch zu spät. Ja, schöne Grüße von Frau Wuttke, soll ich Ihnen sagen.
Ah ja, danke schön.
Tim Schuster, Sie sind Geschäftsführer des Vereins Offenes Haus der Kulturen und Ihre Initiative kämpft tatsächlich schon seit Jahren dafür, das Juridikum zu erhalten. Bis letztes Jahr hätte man gesagt, naja, sieht eher nicht so aussichtsreich aus. Aber tatsächlich hat sich einiges getan, bis hin zu prominente Politiker wie der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef sprechen sich jetzt für den Erhalt des Juridikums aus. Sehen Sie da, dass die Debatte sich plötzlich ändert?
Ja, die Debatte ändert sich auf jeden Fall. Also seit 2012 arbeiten wir sehr stark mit dem Schutz von Bestandsbauten oder werben dafür, Bestandsbauten hier auf dem ehemaligen Universitätscampus zu erhalten und sind damit zu Beginn erstmal auf recht wenig Anklang gestoßen. Das hat sehr wenig Resonanz gehabt und wir merken jetzt in den letzten 2-3 Jahren noch ein sehr starkes Umdenken dort.
Und wie erklären Sie sich das, dass diese Debatte sich so ändert?
Ich denke mal, so seit 2019 spätestens ist sehr stark ins Bewusstsein gerückt, dass der Klimawandel tatsächlich real ist und tatsächlich sehr katastrophale Entwicklungen bedeutet. Und ich glaube, viele Menschen haben tatsächlich ein Bedürfnis nach solchen konkreten Dingen, wo wir was ändern können.
Wenn Sie jetzt wetten würden, wie viel würden Sie darauf setzen, dass das Juridikum am Ende tatsächlich stehen bleibt?
Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es stehen bleiben wird, weil doch mittlerweile von sehr vielen Seiten dafür geworben wird und es kaum noch Stimmen gibt, die sagen, das Gebäude muss fallen. Es ist ganz klar möglich, insofern, wenn es möglich ist, ist man, wenn man für den Abriss ist, praktisch in der Bringschuld. Und ich glaube, da gehen die Argumente mittlerweile aus.
Die Debatte ums Juridikum ist in vollem Gange. Bleibt es stehen oder wird es abgerissen? Wann die Entscheidung darüber fällt, ist derzeit völlig unklar. Das war das Wochenendjournal. Abreißen oder stehen lassen. Klimaschutz beim Bauen. Am Mikrofon verabschiedet sich Lisa Rauschenberger.